wir unser Vertrauen in ihn setzen. Und als wir eben diese Lieder sangen, habe ich gedacht, die müssen wir nochmal durchgehen kurz. Wir sehnen uns nach deinem Reich. Habt ihr über den Satz mal nachgedacht, dass er euer Inneres betrifft? Wenn wir davon reden, wir müssen das Reich Gottes bauen, dann geht es meistens darum, dass wir äußerlich was tun, dass wir Menschen für Jesus gewinnen, dass wir sie zu Jüngern machen und. Aber wir sehnen uns nach deinem Reich. Und dann kommt ihr in der nächsten Zeit, komm und regiere du in uns. Deine Gerechtigkeit soll auf uns regnen und unser Handeln neu erfüllen. Gerechtigkeit ist sozusagen die Antwort Gottes auf unser Vertrauen. Abraham vertraute Gott, Abraham glaubte Gott und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit an. Und seine Gerechtigkeit soll unser Handeln neu erfüllen. Also es hat jetzt im Moment gar nichts damit zu tun, dass wir irgendwas in der Welt tun, außer dass wir in dieser Welt sind, als die, auf die Gott seine Gerechtigkeit regnen lässt und in denen er regiert. Und das Königreich Gottes wird dadurch erweitert, dass Menschen das verstehen, sich unter die Herrschaft Gottes stellen und ihr Leben ihm ausliefern. Und sagen, komm, regiere du in uns. Leute, die in einem Königreich leben und sich nicht wirklich unterordnen, das sind eigentlich Rebellen. Und Rebellion ist etwas, was Gott nicht gefällt und wo der Satan, als er sich so verhalten hat, seinen Platz verlassen musste. Machen wir mal weiter. Wir machen Raum für deinen Geist, o König, führe uns tiefer in dein Herz. Es geht immer weit wieder um die Beziehung zu ihm, zwischen ihm und uns. Und das ist das, wo der Joel am Anfang auch gesagt hat, was gibt uns Sicherheit? Gibt uns Sicherheit, dass wir in geordneten Verhältnissen gerade leben? Gibt uns Sicherheit, dass wir uns darauf verlassen, dass andere um uns herum mit uns den gleichen Weg gehen? Gibt es uns Sicherheit, dass wir auch als Gemeinschaft feste Ordnungen haben, zum Beispiel feste Termine, an denen wir uns treffen oder auch die Dinge, die andere dann in unser Leben sprechen, sind wir darauf angewiesen, sonntags eine Predigt zu hören, damit unsere Beziehung zu Gott funktioniert? Oder haben wir persönlich so eine Beziehung zu ihm, dass das, was wir normalerweise in der Woche von ihm bekommen und aufnehmen, dass uns das eigentlich trägt und wir am Sonntag kommen und genießen das miteinander und teilen das mit, was Gott uns in der Woche gegeben hat. Und ich merke, wie mein Denken da in diesen Wochen ein Stück verändert wird. Auch was Leitung einer Gemeinde betrifft. Und das wird sich so peu à peu wahrscheinlich erst auswirken, weil auch da mein Denken gereinigt werden muss. Leitung einer Gemeinde. Paulus hat den Ältesten von Ephesus gesagt, achtet auf die ganze Herde, dass niemand da einbricht, dass keine Wölfe von außen oder von innen aufstehen. Ja, der hat aber nicht gesagt, sorgt dafür, dass jeder auch treu seine Beziehung zu Jesus pflegt. Das ist die Aufgabe jedes Einzelnen, aus der Vertrauensbeziehung zu ihm zu leben. Und dann heißt das nicht, es gibt einen Teil in meinem Leben, den ich mit Gott regle, wo ich ihn Herr sein lasse. Und einen Teil, den organisiere ich selbst. Entweder, weil ich mir selbst mehr zutraue als Gott da drin oder weil ich einfach nicht anders gewohnt bin. Und jetzt geht es darum, sein ganzes Leben Gott auszuliefern. Machen wir das zweite Lied. Eine tiefe Sehnsucht in mir streckt sich aus nach dir und deiner Herrlichkeit. Es ist auch wieder das Persönliche, die persönliche Gemeinschaft mit dir. Die Sehnsucht nach diesem einen, der für mich alles gegeben hatte. Und bei dem letzten Lied war noch, du bist das Kostbarste für mich, kommt hier in der zweiten Teil vor. Letzte Zeile. Und Gott sagt eigentlich, du, ihr seid das Kostbarste für mich. Und wir geben einfach nur die Antwort zurück und sagen, du hast uns zuerst geliebt, wir lieben dich wieder. Du bist das Kostbarste für mich. Und ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Wir reden oft davon, dass wir die Herrlichkeit irgendwo sehen möchten. Aber sie fängt bei uns an. Und das letzte Lied war Fliese in mir. Ja, er, der mein Herz regiert. Das Herz ist das Zentrum meines Lebens. Wenn ich das unter seine Herrschaft stelle, dann ist alles das, was in meinem Leben stattfindet und was aus meinem Herzen kommt, dann auch mit ihm verbunden. Und da, wo das nicht ist, wo Jesus zum Beispiel gesagt hat, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Eifersucht, Ehebruch und, das reinigt Gott, damit das mit ihm passt, damit das diese Bereiche, die von was anderem regiert werden, unter seine Herrschaft kommen. Und Vertrauen zu ihm zu haben, heißt, Gott, das ist in mir, hol's raus, veränder mich, reinige mich und zieh du ein. Ich möchte nur dein Tempel sein. Fließe in mir. Ja, fließe in mir wie ein Strom. Erfasse mein Herz. Es geht immer wieder um das Zentrum unseres Lebens. Und ich erwarte und wünsche mir, dass du mich in deine Herrlichkeit führst. Und das ist der Punkt, an dem ich im Moment selbst bin und auch euch gerne mitnehmen möchte oder euch ermutigen möchte, da mitzugehen. Das ist auch wieder unter dem Gesichtspunkt. Gemeindeleitung ist nicht, ich bestimme jetzt, wo ihr alle hingehen müsst. Sondern jeder hat seinen Weg mit Gott. Und wo ihr sagt, ich brauche Hilfe, da versuchen wir, das gemeinsam irgendwie zu klären, wie der Weg weitergeht. Oder wo ihr euren Weg geht und dann irgendwann auch Zeugnis gebt über das, was Gott mit euch gemacht hat. Ich passe eigentlich nicht darauf auf, dass wir hier große unternehmerische Ziele erreichen. Gott möchte einfach der Herr in unserem Leben sein, an dem Ort, wo wir sind, den ganzen Tag über, morgens, mittags, abends. Und dadurch sein Reich bauen. Wir haben gesagt, Jesus hat selbst gesagt, ich baue meine Ekklesia. Das hat gar nichts damit zu tun, dass wir uns jetzt irgendwie anstrengen müssen, sondern Vertrauen ist, in der Abhängigkeit von ihm zu leben. Und Jesus hat gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wie hat der Vater ihn gesandt? Indem Jesus abhängig geblieben ist von ihm in allem. Ohne den Vater konnte er nichts tun. Ich tue nichts ohne den Vater. Ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Oder ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und zwar ist das in allererster Linie, dass wir uns Gott anvertrauen. Richtig anvertrauen. Apostelgeschichte 2, Vers 37, als Petrus dann nach der Auferstehung und an Pfingsten gepredigt hat, hat gesagt, ihr, das in den Versen vorher hat er gesagt, ihr habt den, den Gott als euren Retter gesandt hat, den habt ihr ans Kreuz genagelt. Und dann heißt es in Vers 37, da drang es ihnen durchs Herz, als sie das hörten, und sie fragten, was müssen wir tun, um gerettet zu werden. Und dann sagt Petrus, tut Buße, glaubt an Gott, lasst euch taufen und ihr werdet die Kraft des Heiligen oder die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und das war sozusagen die Lebensübergabe. Die Lebensübergabe der Menschen damals. Und dann hieß es, sie blieben beständig, Vers 42, in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das war der Lebensausdruck dessen, dass sie ihr Leben Gott ausgeliefert hatten. Das ist die grundlegende Übergabe. Und dann stellt sich im Laufe der Zeit heraus, dass da Dinge in unserem Leben sich manifestieren, die noch nicht mit der Lebensübergabe in Übereinstimmung sind. Und Gott bittet darum, da dran zu dürfen. Wir können an diesen Stellen in der Regel überhaupt gar nichts machen. Es gibt viele, die versuchen das, aber die können einfach nur ihr Verhalten ändern, aber nicht die Wurzeln verändern. Und Gott möchte einfach, dass wir aus ihm heraus leben, aus dem Vertrauen, aus der Beziehung, aus der ganz einfachen Beziehung zu ihm. Morgens aufzustehen und sagen, Gott, hier ist mein Leben, ich vertraue es dir an und jetzt gehe ich die Schritte, die ich sehe und Gott darf da eingreifen, kann sagen, gut, kann die Schritte bestätigen oder er sagt mir aber gar nichts und lässt uns einfach gehen. Und dann kommen vielleicht Punkte, wo es kritisch wird, wo man jetzt eine Entscheidung treffen muss. Dann kann man sagen, Gott, was ist jetzt die richtige Entscheidung? Entweder man hört ihn und entscheidet sich gleich richtig oder macht einen startenden Versuch und trifft eine Entscheidung und kann es aber auch anschließend wieder korrigieren. Das Vertrauen Gott gegenüber äußert sich da drin, dass wir einfach freimütig unseren Lebensweg gehen. Und in der Abhängigkeit bleiben, und das war eben bei Jesus so stark ausgeprägt, in der Abhängigkeit bleiben, damit er uns korrigieren kann, wenn da Fehlentscheidungen gelaufen sind. Oder dass er uns sagen kann, du, da ist was in der Beziehung falsch gelaufen, demütige dich, bitte um Vergebung und bring die Sache in Ordnung. Wir können nicht davon ausgehen, dass alles jetzt hundertprozentig ist. Leute, die denken, sie könnten hundertprozentig sein, die haben einen Stress in ihrem Leben, der ist nicht auszuhalten. Und viele von uns haben vielleicht aus der Erziehung oder aus Gemeinde so einen Stress mitgekriegt. Ich meine, bei 10 Leuten kann man jetzt nicht sagen, so viele unter uns, aber wahrscheinlich erkennt ihr euch wieder, wenn ihr das erlebt habt. Dass da Stress entstanden ist, einfach weil man erwartet hat, ihr dürft keine Fehler machen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Frage ist nur, wie gehe ich mit meinen Fehlern um? Wie Adam, der gesagt hat, ich verstecke mich. Oder wie ein David, der gesagt hat, Vater, vergib mir. Ich habe gesündigt. Oder wie der verlorene Sohn, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das drückt Vertrauen aus. Zurückzukommen, zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, eine Fehlentscheidung getroffen und Gott ist so gnädig, und das wird gerade an diesem Beispiel des verlorenen Sohnes deutlich, dass er wiederherstellt. Als wenn der Fehler nie geschehen ist. Ich nehme an, der Vater hat auch irgendwann oder ziemlich schnell vergessen, dass der Sohn sich so verhalten hat und irgendwo versumpft war. Manchmal fragt man sich dann, wie passt das zusammen? Auf der einen Seite sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und auf der anderen Seite, wer mir nachfolgen will, der verleugne sein Selbst. Und ich glaube, dass sein Selbst zu verleugnen ein Ausdruck des Vertrauens Gott gegenüber ist. Zu sagen, Gott, was ich kann, reicht bei weitem nicht an das heran, was du kannst. Und wenn du mich so geschaffen hast, dass du mich gebrauchen möchtest, auf deine Weise und mit Zielen, die ich noch gar nicht überschauen kann, mit Ergebnissen, mit Frucht, die ich noch gar nicht überschauen kann, dann komme ich zu dir und bitte dich, übernehme mein Leben. Und ich lasse mein Leben los. Ich gebe es in deine Hand. Mir fiel dann beim Nachsinnen darüber die ein, dass der Töpfer den Ton nimmt und ihn formt und daraus ein Gefäß gestaltet, was ihm gefällt. Und wenn das dann mal daneben geht, dann fängt er wieder von vorne an oder versucht das in irgendeiner Weise auszugleichen. Meistens muss man beim Tontopf von vorne anfangen, wenn das so richtig daneben gegangen ist. Aber er macht es. Du schmeißt nicht den Ton weg und sagt, jetzt nehme ich einen neuen Klumpen. Sondern mit dem macht er erstmal noch weiter. Und wir als Ton oder als Töpfergefäß haben nicht das Recht, Gott Vorschriften zu machen, wie er mit uns umgeht. Verleugne sein Selbst. Gott bestimmt es. Und Vertrauen hat damit zu tun, dass ich weiß, wenn Gott was bestimmt für mein Leben, dann ist das das Beste. Es gibt ja in den Evangelien viele Geschichten, wo deutlich wird, da haben Menschen Glauben Jesus gegenüber gehabt und haben Erfahrungen gemacht, die mancher von uns heute noch nicht gemacht hat, gerade im Bereich von Heilung und Befreiung. Da ist zum Beispiel der in Matthäus 8, Vers 5 bis 13, der Hauptmann, der für seinen Knecht kommt, der gelähmt ist und gequält wird, und er bittet Jesus, hilf mir. Und Jesus will zu ihm hin und er sagt, nee, du musst nicht in mein Haus kommen, ich weiß, du kannst ein Wort sagen und dann ist das Ganze erledigt. Und Jesus sagt, ich habe in Israel nicht solchen Glauben gefunden, nicht solches Vertrauen gefunden. Der Hauptmann setzt dieses Vertrauen ein und erlebt, dass der Knecht gesund wird und genau so, wie er vertraut hat. Er hat Jesus eine Situation hingehalten, wo er keine Lösung hatte und wo er auch keine Möglichkeit hatte, irgendwie eine Verbesserung zu schaffen. Und diese aussichtslosen Situationen sind die da, wo deutlich wird, jetzt gebe ich mein Leben Jesus. Übergebe ich, jetzt trete ich selbst zurück, ich verleugne mein Selbst und sage, komm. Oder Jesus sagt, komm, und ich verleugne mein Selbst. Oder die Frau, die für ihre Tochter gebetet hat, die Syrophönizierin, deren Tochter vom Geist besessen war, die hartnäckig geblieben ist. Und Jesus hat gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben, weil du geglaubt hast, ist deine Tochter geheilt. Das sind die Begebenheiten jetzt vor Jesu Tod. Und es handelt sich um einzelne Situationen oder um einzelne Bereiche, wo die Menschen eben keine Hilfe erfahren haben. Es gibt ja genügend Beispiele, könnt ihr in jeder Heilungsgeschichte sehen. Und dann kommt die Zeit nach dem Kreuz. Und jetzt geht es eigentlich mehr darum, das ganze Leben Jesus auszuliefern. Es vom Heiligen Geist regieren zu lassen. Und damit wir da einigermaßen gute Orientierung haben, wie der Heilige Geist uns führen wird oder führen kann, hat Gott uns sein Wort gegeben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wie schon an vielen anderen Stellen gesagt, dass wir sein Wort verinnerlichen. Und zwar ist das ja nicht etwas, was wir vergeblich machen, weil wir das vielleicht heute lernen und in 10 Jahren hat sich das Wort geändert. Und man muss was Neues lernen. Das ist ja bei den Regelungen, die in dieser Welt getroffen werden, so. Ja, da gibt es heute ein Gesetz. Und dann heißt es ja, die Menschen oder die Umstände, die Dinge haben sich verändert, jetzt müssen wir das Gesetz ändern. Bei Gott ist das nicht so. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass er spätestens, ich nenne jetzt mal 90 nach Christus, war der Kanon, wenn waren die Schriften abgeschlossen, weil das der Ursprung dessen ist, was Gott wollte. Und alles, was danach dazugekommen ist, muss daran geprüft werden, was in diesem Buch drin steht, was in diesem Wort enthalten ist. Weil viele Menschen vieles dazu gemacht haben, so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten sich auch Regelungen aufgrund der 10 Gebote gemacht haben. Ich glaube 630 Regelungen oder was, die man einhalten musste, damit man das Gesetz gehalten hatte. Darum ging es Gott gar nicht. Und geht es Gott auch heute nicht. Auch geht es Gott nicht darum, dass wir dieses Wort peinlichst genau betrachten, sondern wir sollen das prüfen, was heute um uns herum stattfindet oder was aus uns selbst herauskommt und können sagen, Gott, so hast du es auch gewollt. Dein Wort ist unveränderlich, du bist unveränderlich und dein Wort bleibt für ewig dasselbe. Und wir können uns immer wieder darauf zurückbesinnen und können sagen, da steht's. Und wenn dann Menschen heute sagen, das ist ein 2000 Jahre altes Buch, das brauchen wir heute nicht mehr, danach kann man das heutige Leben nicht gestalten, dann ist es eine Lüge. Dann ist das eine Lüge, die der Feind in die Welt gesetzt hat, um die Menschen wirklich davon abzubringen und sie zu beschädigen. Und erst da, wo wir das Vertrauen wiedergewinnen in das lebendige Wort Jesus, was seinen Ausdruck auch in dem Geschriebenen findet, wo wir dieses Vertrauen da rein wiederfinden, werden wir gesund und geheilt und wird auch die Welt Heilung erfahren, werden Menschen in dieser Welt Heilung erfahren. Und es geht immer und immer und immer wieder darum, in diese Vertrauensbeziehung zu gehen. Wir können das Es wird deutlich, als Jesus gesagt hat, wer wissen will, dass diese Lehre von Gott ist, der soll an mich glauben und er wird es erleben. Ja, es geht, der erste Schritt ist ein Vertrauensschritt. Dann kommt die erste Erfahrung, dann kommt ein neuer Schritt, dann kommt wieder eine Erfahrung. Und auf diese Art und Weise wächst das. Aber wir müssen irgendwo anfangen. Oder müssen, da wo wir vielleicht mal angefangen haben, und plötzlich haben wir einen Bereich, ja, der ist jetzt geregelt. Jetzt kommt ein neuer Bereich, den regeln wir erstmal selbst. Statt Gott zu sagen, jetzt regel du mal. Ein Beispiel. In der Zeit, wo Fabian und Nancy jetzt hier waren, haben sie ja auch danach geguckt, ein Haus zu bekommen. Oder zu finden, was sie gerne kaufen wollten. Da war auch was in Aussicht. Ja. Und das hat sich aber dann zerschlagen, weil die Bedingungen sich drastisch geändert haben und das mit der sie dann keine Chance haben, das zu finanzieren. Und jetzt zu sagen, Gott, hier hast du einen Bereich, wo du dich verherrlichen kannst. Im Vertrauen darauf, dass sowohl die Arbeitsstelle als auch das Haus rechtzeitig zusammen für sie zur Verfügung stehen. Jetzt kann man natürlich sagen, das heißt jetzt nicht, dass wir nicht trotzdem gucken, welche Häuser zur Verfügung oder angeboten werden, aber wir selbst haben das hier auch so erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr das, die meisten wissen das wahrscheinlich schon, wie wir an unser Haus gekommen sind. Da ging es auch darum, dass wir viele Häuschen angeguckt haben und entweder war das Grundstück zu klein oder das Häuschen mit den Zimmern war so klein, weil wir aus Westermarsch viel weiter gewohnt waren, konnte ich mich jetzt nicht in so ein Häuschen setzen. Und dann war Deborah auf das Angebot gestoßen. Sonntagsnachmittags, glaube ich, war es. Montagsmorgens habe ich da angerufen. Dienstagsmorgens haben wir es besichtigt. Und dienstagsabends haben sie uns gesagt, wir können es haben. Und die anderen Häuschen haben wir immer schon aussortiert, weil wir nicht das Gefühl hatten, dass wir uns da drin wohlfühlen auf Dauer. Und das war dann ein Haus, was auch schon gesegnet war durch den Pastor, der vorher drin gewohnt hat. Und wir mussten noch nicht mal renovieren. Wir sind eingezogen in das, was sie hinterlassen hat. Wo ein Fleck an der Wand war, haben wir ein Bild aufgehängt. Ja. Die vielen Versuche vorher, könnte man natürlich sagen, ja, hättest du ja auch sparen können. Ne? Aber trotzdem, so ein bisschen Initiative ist ja ganz gut. Aber wenn Gott dann sagen kann, das ist es, das nehmt oder darauf fixiert euch jetzt, dann hat man ja schon eine Vorauswahl, die er dann getroffen hat. Und dann, wenn man sich darauf verlässt und sagt, Gott, da gucken wir, gehen wir jetzt drauf weiter, dann kann er das auch in die Wege leiten. Aber an wie vielen Stellen, ich merke das ja jetzt auch, jetzt ist das zerplatzt, die sind jetzt wieder in Nürnberg, jetzt fängt man schon wieder an zu suchen, ja, statt zu sagen, Gott, du wirst zur rechten Zeit das Richtige auch in diesem Fall präsentieren. Und so hat jeder irgendwie seine Dinge, die er gerne geregelt haben möchte und das kommt wieder in den Bereich der Sicherheit und wir haben an manchen Stellen vielleicht schon gehört, dass der sicherste Ort der ist, im Willen Gottes zu sein. Und das hat was mit Vertrauen zu tun. Selbst der Gehorsam hat was mit Vertrauen zu tun. Für manchen würde das, was er da vor Augen hat, wenn einer einen Befehl gibt, ein anderer macht das, sieht das vielleicht aus wie Kadavergehorsam. Die Bibel redet aber vom Glaubensgehorsam, vom Vertrauensgehorsam. Das heißt, ich bin gehorsam, weil ich dem vertraue, der den Befehl gegeben hat. Weil ich daran nicht zweifeln muss, dass der mein Schlechtestes will, sondern der will mein Bestes. Er hat gesagt, du bist das Kostbarste für mich. Und jetzt gebe ich ihm die Antwort, du bist das Kostbarste für mich, indem ich den Schritt gehe, den er möchte. Im Vertrauen, dass er das Beste für mich will. Ich merke bei mir selbst, dass sich da jetzt was verwandeln muss und das in meinem Alter. Ihr habt alle noch mehr Zeit als ich. Und ich bin dankbar für jeden, der das von uns früher erfährt und erlebt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mein ganzes Leben Pfusch war, ja, weil ich auch bestimmte Schritte mit Gott gegangen bin, aber da war noch viel, wo ich mich einfach auf was verlassen habe, was ich gelesen oder gehört habe, habe gedacht, jetzt musst du das tun, du musst es tun, musst es tun. Bin da selbst an meine Grenzen gekommen und irgendwann, wenn du immer an deine Grenzen kommst, dann hast du auch irgendwann keine Lust mehr. Oder? Dann hast du gesagt, mach doch euren Kram alleine. Und dann trotzdem zu wissen, Gott hat mich hier hingestellt. Hat gesagt, dass er mich hier gebrauchen will. Jetzt geht es darum, was ist meine Interpretation von gebraucht werden. Heißt das, er sagt, er will mich hier gebrauchen, also lege ich mich jetzt ins Zeug, oder sagt er, ich will dich gebrauchen als Gefäß, als den, durch den ich die Dinge tun kann. Und wenn das Gottes Plan ist, dann ist meine Aufgabe eigentlich immer nur dafür zu sorgen, dass ich nah genug bei ihm bin. Dass ich für ihn greifbar bin sozusagen, auch wenn er lange Arme hat. Dass ich aber sagen, dass er mich nehmen kann und kann sagen kann, so geh mal zu dem oder tu mal das. Und das Beste ist, wenn er nach einem Psalm heißt, dass ich will dich mit meinen Augen leiten. Dann setzt er noch nicht mal seine Hand an, noch nicht mal einen Finger, sondern er leitet mit den Augen. Und was bedeutet das für eine Nähe zwischen ihm und mir? Und alle Angst, die dazwischen steht, von der müssen wir befreit werden. Und das war auch am Anfang in dem Gebet von Jesus. In dem, was Rahel auch weitergegeben hat. In dem Wort Jesu durch Rahel. Befreie uns von aller Angst. Ich empfinde, dass die Dichte hier so ist, dass ich glaube, jetzt hier aufhören zu können, außer dass ich euch noch einen Psalm lese, dem Psalm 27, der etwas von diesem Vertrauen ausdrückt, von dieser Nähe zu Gott, was wir eigentlich am Anfang gesungen haben, fließe in mir oder sei du in mir. Ich werde den ganzen Psalm lesen, 14 Verse. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erheben. Und nun, mein Haupt wird sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. In seinem Zelt ist die Hütte Davids. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ewigem Pfad wegen meiner Feinde. Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger. Denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und er Gewalttat schnaubt. Auch wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Und wir wissen von David, dass er ziemlichen Auseinandersetzungen ausgesetzt war, gerade auch in Bezug auf Saul. Und nicht nur der, auch andere haben ihn nach dem Leben getrachtet. Und er hat seine Hilfe immer bei Gott gesucht. Und nicht nur die Hilfe, um gerettet zu werden, sondern er hat auch darum gebeten, weise mir deinen Weg um meiner Feinde willen. Ja. Und wir wissen, wenn wir auf dem Weg mit Gott sind, dann kann der Feind um uns herum machen, was er will. Dann kann er Aquaplaning schicken. Wenn wir auf dem Weg mit Gott sind, dann wird Gott das durchbringen, wird Gott bewahren. Und alles, was der Feind verhindern will, das mögen Durststrecken sein. Im Psalm 23 sagt David, auch wenn ich wanderte durchs Todestal, fürchte ich kein Unglück. Das mögen Durststrecken sein, aber zu wissen, auch in dieser Durststrecke ist Gott da. Ich erinnere mich, früher zu Beginn dieser Gemeinde war hier ein Pastor, der fragte jeden Sonntag, geht's euch gut? Ich weiß nicht, ob da ein Gruppenzwang drauf war. Es ging keinem nicht gut. Aber darum geht es jetzt nicht. Oder wenn wir sagen, ja, mir geht's gut im Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Das kann man immer sagen. Auch wenn die Umstände gegen uns sind. Aber ich möchte uns ermutigen an diesem Morgen, in diesem Vertrauen weiterzugehen. Das Vertrauen nicht wegzuwerfen, welches eine große Belohnung hat, sagt der Hebräerbrief. Und ich für mich habe entschieden, locker zu lassen. Die Dinge nicht mehr so zu versuchen, im Griff zu haben. Sondern auch, wenn Gott mich hier in diese Funktion für die Gemeinde gestellt oder die Gemeinschaft gestellt hat, das locker zu lassen und zu sagen, nein, ich bin nicht hier der Dirigent, sondern ich bin der, der aufpasst, ob irgendwo jemand einbricht, von innen oder außen. Und ich bin der, von dem Gott möchte, dass er Menschen hilft, in diesem Vertrauen zu wachsen. Der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aus dem Hören des Wortes Gottes. Und alles, was Gott mir da gibt, das möchte ich weitergeben. Sowohl hier, als auch wo ich sonst bin. Und wo Gott mich gebraucht, Menschen zu reden. Egal, ob das viel oder wenig sind. Und ich weiß, da muss ich auch noch eine Kontrolle fallen lassen. Lass uns zusammen beten.